Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion. Mein Name ist Caroline Reiner und wir sprechen heute über eine neue Initiative, die der Brutkasten ins Leben gerufen hat. Mit Grow Respect starten wir eine Initiative, die sich um sexuelle Belästigung und Sexismuserfahrungen in der Arbeitswelt und auch in der Startup-Welt dreht. Um dieses Problem aus verschiedensten Winkeln zu beleuchten, sprechen wir auch mit verschiedenen Menschen und Einrichtungen. Heute spreche ich mit Co-Founderin der Frauendomäne Sophie Rendel und wir möchten ein bisschen mehr über Code of Conduct sprechen und eben auch erfahren, welche Möglichkeiten Unternehmen, aber auch Veranstalter haben bzw. haben sollten, um sexuelle Belästigung im Businessumfeld zu minimieren. Hallo Sophie, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Magst du vielleicht zum Einstieg erstmal kurz erklären diesen Begriff Code of Conduct? Was kann man sich darunter vorstellen und was ist das?
Ein Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, ein Set aus Regeln, die die Werte und das Miteinander einer Organisation oder einer Veranstaltung oder eines Unternehmens regeln. Also die Inhalte eines Code of Conducts können eben sehr vielfältig sein. Es können ethische Grundsätze drin angeführt sein, rechtliche klarerweise und eben sehr wichtig für große VeranstalterInnen, eine Art Rules of Social Interaction. Also wie will ich, dass sich die TeilnehmerInnen auf meiner Veranstaltung verhalten? Was geht für mich gar nicht? Also das spiegelt auch im Regelfall so ein bisschen meine Core Values einer Organisation, also der Organisation eben wieder nach außen und vor allem auch, was mache ich, wenn diese Rules dann auch verletzt werden. Es ist ganz wichtig, dass es eben Soft Law ist, also das wird quasi von dieser Organisation für ein bestimmtes Event oder für die Organisation selbst erstellt und ist nur im Rahmen dieser Organisation eben durchsetzbar, wenn die Organisation das so will. Das legt sie halt auch selbst fest.
Mhm. Jetzt hast du schon Soft Laws gesagt. Es gibt ja eben Soft Laws, Hard Laws. Inwieweit orientiert sich das dann aber auch eben an den Hard Laws, also wirklich an den Gesetzen, die in Österreich gelten?
Das kommt ein bisschen darauf an. Also die Erstellung eines Codes of Conduct ist sehr individuell von Organisation zu Organisation. Wir begleiten eben Organisationen auch dabei bei der Erstellung. Es ist immer so ein quasi ebenenübergreifender Prozess, ja, also nicht top-down, sondern quasi aus allen Ebenen in einer Organisation sollen MitarbeiterInnen sich eben das überlegen. Ja. Und es kommt eben auch ein bisschen darauf an, in vielen Codes of Conduct sind schon einfach auch, nur um das nochmal zu bekräftigen, bestimmte rechtliche Bestimmungen enthalten, aber es muss nicht sein, weil das Hard Law, wie du es schon richtig gesagt hast, juristisch, gilt ja sowieso. Ja, aber es geht auch eben so ein bisschen darum, einerseits nach innen als Organisation diese Regeln oder diese Werte eben so zu aufzustellen und eben auch nochmal zu bekräftigen, aber sie auch nach außen zu zeigen. Und da kann man natürlich auch rechtliche Bestimmungen aufnehmen.
Kannst du vielleicht, um das ein bisschen zu bebildern, sage ich mal, ein paar Beispiele nennen, was da bei euch reinkommt? Also einfach ein paar Vorkommnisse oder Ereignisse, die man da aufgreifen kann.
Ja, gern. Ich hänge es ein bisschen an dem Code of Conduct des Forum Alpbachs auf, weil da sind wir ja gerade beide und sitzen hier. Und den habe ich auch verfasst für das Forum Alpbach. Da ist zum Beispiel, sind 10 Rules of Social Interaction enthalten, zum Beispiel, wo es darum geht, No means No, ganz, ganz klassisch eine wichtige Regel. Don't interrupt while another person is speaking, maintain a respectful surroundment. Also es geht ganz viel um gewisse Verhaltensnormen, die quasi, wo man als Person sagt, das ist irgendwie eh klar, aber die nochmal bekräftigt nach außen dargestellt. Also eben, wie man miteinander umgehen sollte, sodass sich alle wohl und sicher fühlen und auch wohl und sicher eben teilnehmen können an einer Veranstaltung.
Jetzt hast du schon das Forum Alpbach angesprochen, das sind wir ja heute auch. Und ich habe ja auch schon im Vorgespräch erfahren, dass du eben auch den Code of Conduct geschrieben hast, beziehungsweise auch schon vor einigen Jahren da quasi den Start gemacht hast quasi. Kannst du da ein bisschen so die Hintergrundgeschichte erzählen? Wie kam es überhaupt dazu?
Gerne. Ich war im Jahr 2016 Stipendiatin. Also es gibt ja im Voralpbach jedes Jahr 700 StipendiatInnen aus über 90 verschiedenen Ländern. Und ich war eben 2016 dort das erste Mal und habe damals schon mitbekommen, dass sehr viel Belästigungen aller Art ich erfahre selbst und aber auch mitbekomme. Und wir haben uns damals schon unter den jungen TeilnehmerInnen einfach darüber ausgetauscht, dass das, es fließt immer sehr viel Alkohol, es gibt große Machtgefälle zwischen den TeilnehmerInnen, weil es gibt eben quasi junge TeilnehmerInnen und Frauen und dann halt eben ältere Teilnehmer. Also das kann man Geschlechter, muss man leider so sagen. Ich wurde dann damals eben oder war dann Teil vom Vorstand dieser jungen TeilnehmerInnen für 3 Jahre und habe da dann eben den Schwerpunkt drauf gesetzt. Also wir haben begonnen eigentlich mit einer Anti-Harassment-Kampagne. Das war eine Posterkampagne, wo wir einfach diese Rules of Social Interaction, die ich vorher schon genannt habe, auf Poster gedruckt haben und überall verteilt haben. Ja. Und auch immer mit dem Hinweis, es gibt eine Ombudsperson, an die kann man sich wenden, wenn eine dieser Rules verletzt worden ist. Und daraus hat sich dann eben immer weiterentwickelt, diese Code of Conduct-Sache, die eben auch ein bisschen umfassender ist, eben als nur die Rules of Social Interaction. Und das hat das Forum dann auch eben umgesetzt, also angenommen und intern umgesetzt. Und das muss jetzt auch jede Teilnehmerin, die zum Forum Alpbach kommt, muss quasi zu diesem Code of Conduct zustimmen. Ja. Das war damals so auch in der Überzeugung, dass sowas notwendig ist, nicht immer so einfach. Also die Erfahrung war schon ein bisschen, dass sich Leute dann gedacht haben, wieso brauchen wir sowas überhaupt? Und wenn wir das haben, glauben dann nicht die Leute, es ist was passiert. Also das ist immer so der Zugang, lieber nicht über Belästigung reden, weil sonst glaubt womöglich irgendwer, dass bei uns belästigt wird. Aber klarerweise geht es darum, natürlich gewisse Verhalten vorweg abzufangen und Bewusstsein zu schaffen und eben betroffenen Personen auch die Möglichkeit zu geben, sich gegen diskriminierendes oder ungerechtes Verhalten einfach auch zur Wehr zu setzen. Also es bietet noch eine weitere Grundlage, auf die man sich stützen kann.
Was sind denn jetzt so die Erfahrungen gewesen? Seit 2016 ist ja viel passiert oder auch viel Zeit vergangen. Hat man da irgendwie auch eine Entwicklung bemerkt, auch vielleicht einen anderen Umgang oder eben gerade mit Blick auch auf Vorkommnisse, auf Betroffene? Weil man kann sich auch fragen, okay, Code of Conduct ist ein großer Begriff, den jetzt die Veranstalter vielleicht dann eben zurecht, also fix legen, aber wird es auch an alle kommuniziert? Wissen alle, dass es gibt? Und verhalten sie sich dann auch anders? Gibt es da Entwicklungen?
Was interessant ist, und da gehe ich jetzt ein bisschen auf die gesamtgesellschaftliche Ebene, also dass natürlich mit der MeToo-Bewegung dieser ganzen Thematik eine ganz neue Bedeutung geschenkt worden ist. Und die Frage quasi, wird betroffenen Personen auch geglaubt, wenn sie dann auf eine Belästigung oder auf eine Diskriminierungserfahrung hinweisen. Das hat sich durch diese Bewegung sehr stark verändert. Jetzt konkret beim Forum Alpbach ist dieses Jahr tatsächlich auch nochmal ein riesengroßer Schwung reingekommen in die ganze Code of Conduct-Thematik, weil der Geschäftsführer des Forum Alpbach da einfach eine wirklich sehr, sehr ein Augenmerk drauf legt, dass alle, nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern auch eben die MitarbeiterInnen und auch die SponsorInnen diesen Code of Conduct unterschreiben. Jetzt kann man sagen, unterschreiben ist das eine und wie liest man ihn dann? Klarerweise. Aber auch da ist wirklich dieses Jahr, das ist sehr positiv zu bewerten, dass der sehr klar kommuniziert worden ist bei allen möglichen Veranstaltungen, dass es eben eine Ombudsperson gibt, die auch aufgetreten ist und auch dann nochmal darauf hingewiesen hat. Und was ich eben sehr spannend finde, wir als Frauendomäne, wir machen gerade Workshops mit den VertreterInnen der jungen TeilnehmerInnen, also mit diesen Clubs und IGs, die es in Alpbach gibt. Und da haben wir sehr oft gehört, dass die zu Beginn mit ihren Scholarship Holders, also mit ihren StipendiatInnen, diesen Code of Conduct durchgegangen sind. Also die haben den ausgedruckt und liegen gehabt und sind Punkt für Punkt durchgegangen. Und das ist schon, also dass da so viel Bewusstsein auch da ist, dass das einfach einen Mehrwert bringt und dass das eine Sache ist, die dafür sorgt, dass es ein gutes Umfeld für alle gibt. Das ist schon sehr positiv zu bewerten, finde ich.
Mhm. Jetzt wird ja auch in Studien, wenn man sich damit beschäftigt, mit Sexual Harassment in the Workplace, auf Events oder am Arbeitsplatz selbst, wird ja auch häufig darauf hingewiesen, dass man in den Formulierungen und in der Debatte darum auch darauf aufpassen muss, auf der anderen Seite, dass man eben auch nicht die Regeln so formuliert, dass so eine große Unsicherheit entsteht, dass man nicht mehr weiß, was man eigentlich noch machen darf. Und dann auf der anderen Seite eben diese Unsicherheit dann eigentlich auch nicht sehr zielführend ist. Was sagst du denn dazu? Wie schätzt du das ein? Wie kann man da vielleicht auch einfach dann ein Umfeld schaffen, wo sich dann alle klar sind, was geht nicht?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich über die Jahre schon gemerkt habe, dass es verschiedene Auffassungen gibt von was geht und was geht nicht. Je nachdem, wie du fragst, das ist eh ganz, ganz, ganz klar und auch in diesem Bereich. Ich glaube aber, also ich bin klarerweise auch der Meinung, dass eine Belästigungs- und Diskriminierungserfahrung immer von der Person, die sich belästigt oder diskriminiert fühlt, ausgeht. Also muss man immer aus diesem Blickwinkel der betroffenen Person sehen. Es ist nicht als Täter, Täterin, das obliegt nicht der, das zu bewerten, ob das denn wirklich eine Diskriminierung war. Das ist ganz egal, wenn sich die andere Person diskriminiert fühlt. Ich glaube, oder das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe bei anderen Organisationen, es ist immer eine Gratwanderung, ja, diese Regeln aufzustellen. Ne? Und ganz oft sind sie sehr offen formuliert und es geht ganz oft um so basic human decency Sachen. Also es ist eben dieses maintain, be respectful. Also das ist natürlich, ich weiß eben, wie gesagt, manche Leute interpretieren das anders als andere, also eben was du auch schon gesagt hast. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es schon so ein common understanding gibt, wie Menschen miteinander umzugehen haben oder umgehen sollten.
Okay, was würdest du denn sagen, was sich noch verändern muss, jetzt gerade mit Blick auf Code of Conduct? Gibt es da noch Punkte, wo du sagst, okay, da muss auf jeden Fall, um noch mehr Erfolg zu haben, um noch mehr Auswirkungen zu verhindern oder um noch mehr Belästigungen zu verhindern, noch etwas gesetzt werden und inkludiert werden, was du vielleicht für Pläne hast für die nächsten Jahre?
Ich finde es sehr wichtig, dass jede Organisation, jede Veranstaltung, jedes Unternehmen einen Code of Conduct hat. Also das ist auf jeden Fall was wir anstreben. Wir kommunizieren das als Frauendomäne auch immer sehr, sehr stark dazu, weil wir ja, wenn wir zum Beispiel VeranstalterInnen mit unseren ExpertInnen auf unserer Plattform, also in unserer Datenbank beschicken, immer auch dazu fragen, gibt es einen Code of Conduct? Und das Interessante ist, also weil du sagst so quasi, was fehlt noch? Ich glaube, es ist oft dann irgendwie so ein bisschen eine Bewusstseinsfrage, also eine Awareness-Frage. Und das fehlt dann teilweise noch. Also manche Leute gehen dann eher ablehnend damit um, aber viele Leute wissen überhaupt nicht, was das eigentlich soll, also wofür sie jetzt einen Code of Conduct brauchen. Und das ist aber immer so ein Teil der Maßnahmen quasi, die wir, wenn wir mit VeranstalterInnen reden und wenn wir sie beraten, die wir immer ganz, ganz zentral auch einfach empfehlen zu machen. Ja? Und ich glaube, also da würde ich sagen, das muss sich noch verändern, dass da einfach das Bewusstsein da ist, dass man das einfach braucht. Das ist State of the Art, das ist keine große bahnbrechende Neuigkeit mehr und es ist eher andersrum unangenehm und ein bisschen peinlich eigentlich, wenn man es nicht hat.
Was passiert denn, wenn man dagegen verstößt, wenn man diesen Code of Conduct unterschreibt und dann aber es zu Vorkommnissen kommt?
Das liegt auch in der Entscheidung quasi der jeweiligen Organisation. Denn die Organisation erstellt ja nicht nur die Regeln, sondern auch quasi die Durchsetzung der Regeln. Also da gibt's ganz unterschiedliche interne Procedures. Wir haben eine Organisation beraten, die waren sehr rigide und haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall, wenn jemand verstoßt, dann muss er sofort quasi der Veranstaltung verwiesen werden. Ja. Und das war dann irgendwie ganz klar, dann entscheidet dann quasi das höhere Management, entscheidet drüber mit einer Vertrauensperson gemeinsam und dann wird der verwiesen. Andere Organisationen machen das ein bisschen weicher, würde ich mal sagen. Und es gibt ganz oft so eine Art Schiedsgerichte, die dann so um den Fall einzuschätzen, ad hoc erstellt werden. Also das war auch damals der Vorschlag hier beim Forum Alpbach. Dadurch, dass man diese vielen verschiedenen Ebenen auch hat, haben wir immer gesagt, eine Person aus dem höheren Management, eine Person aus dem, von den jungen TeilnehmerInnen, die Ombudsfrau und so weiter. Und da geht es dann, die sollen dann quasi gemeinsam entscheiden, ob eine Verletzung vorliegt. Und die tatsächlichen Konsequenzen variieren einfach auch. Das geht von eben ja, Verweis bis hin zu auch Rückzahlung von irgendwelchen Geldern und so weiter. Also das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Jetzt mit Blick auf sowohl Veranstaltungen als auch auf Unternehmen. Jetzt hast du vorhin schon gemeint, dass das ja dann auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Veranstaltungen und so weiter eben kommuniziert wird und durchgegangen wird, welche Punkte gelten. In welcher Form wird es denn auch wiederholt oder wird das wiederholt? Weil jetzt sehr provokant gesagt, kann es ja auch gut sein, dass man es einfach nicht wirklich dann auf dem Schirm hat oder wieder vergisst, wenn man das einmal hört und dann unterschreibt man vielleicht was und dann ist es wieder quasi aus dem Sinn. Inwieweit wird denn da auch was dagegen getan, dass es einfach mehr ins Bewusstsein kommt?
Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben mit der Frauendomäne jetzt eben gerade diese Workshops mit den jungen TeilnehmerInnen gemacht und da sind wahnsinnig gute Ideen auch hervorgekommen, wie zum Beispiel eine Gamification des Codes of Conduct. Also dass du quasi, bevor du überhaupt dein Ticket bekommst, dich erst durch so einen Spiel durchspielen musst und den einmal quasi durchgespielt hast und gesehen hast, bis du dann dein Ticket bekommst. Es sind natürlich alles rund um die Visualisierung auch. Also es gibt auch heuer wieder Poster, die überall hängen, wo diese wichtigsten Botschaften draufstehen. Ich weiß von Forum Alpbach selber, dass es da, also dass es Prozesse gibt, oder es gab es zumindest halt die letzten 2 Jahre, dass sie sich im Team den Code of Conduct immer wieder angesehen haben und geschaut haben, ist es eigentlich noch aktuell, ist vielleicht was dazugekommen, also sind, das ist ja auch sehr wichtig, dass man da quasi mit der Zeit geht und auch schaut, haben sich eben meine internen Werte und genau, verändert, und das ist auch immer dann eine gute Möglichkeit, um sich laufend mit dem Code of Conduct zu beschäftigen und den auch weiterzuentwickeln.
Jetzt nochmal ein bisschen genauer, jetzt eben auch, weil du ja auch viel da in Kontakt bist mit den Menschen, die da mitarbeiten. Habt ihr, wenn ihr jetzt eben das auch kommuniziert und auch eine Anlaufstelle habt, habt ihr bemerkt, dass es nach wie vor viele Vorkommnisse gibt oder viele Menschen, die auf euch zukommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja dann natürlich auch alles anonym, aber so vielleicht mit Zahlen oder nur so ein Eindruck, was ist die Situation, was ist der aktuelle Stand?
Also wir selbst sind ja keine Anlaufstelle als Frauendomäne. Wir beraten ja nur quasi das Forum in dieser Angelegenheit, was man noch eben besser machen könnte und wie man das alles weiterentwickeln kann. Es gibt eben eine Ombudsperson beim Forum, da weiß ich jetzt leider keine Zahlen. Was wir jetzt mitbekommen, dadurch, dass wir halt sichtbar sind, also wir von der Frauendomäne immer sichtbar sind in diesem Zusammenhang, sind wir auch, und weil wir immer überall sind in diesem kleinen Dorf, sind wir natürlich auch Ansprechpartnerinnen für alle möglichen Vorkommnisse. Und es wird uns schon laufend etwas erzählt. Ja? Also jetzt nichts, bis jetzt zum Glück noch nichts strafrechtlich Relevantes, aber sehr viel Respektlosigkeit, sehr viel, also eine Scholarship-Holderin hat mir gestern gesagt, sie wird laufend gemansplained. Eine andere hat gesagt, es ist einfach unmöglich, im Publikum quasi eine Frage zu stellen, weil es werden halt hauptsächlich Männer drangenommen. Und das sind dann sehr, sehr, ganz viele kleine, unangenehme Vorkommnisse, Ereignisse, die halt natürlich sich aus unserem gesamtgesellschaftlichen, sexistischen Klima ableiten. Also das ist jetzt nicht verwunderlich, dass das hier passiert, wenn es überall sonst auch passiert. Aber ja, genau, das sind so Sachen. Und natürlich die bei Empfängen, bei Partys, unangenehme Flirtversuche etc. Also wird uns schon zugetragen. Ja. Da habe ich jetzt leider keine Zahlen dazu.
Okay. Jetzt mal einen Schritt weg von Code of Conducts. Was ist denn deine Einschätzung, wenn es eben speziell um sexuelle Belästigung, aber auch um Sexismus im Businessfeld, Umfeld geht? Welche weiteren Hebel siehst du denn ganz dominant, die noch gesetzt werden müssen oder die noch verstärkt werden müssen, jetzt unabhängig von oder zusätzlich zu Code of Conducts?
Sexismus in der Arbeitswelt spiegelt ja auch nur, also nur spiegelt den strukturellen Sexismus in unserer Gesellschaft wider. Das äußert sich natürlich in Arbeitsverhältnissen umso mehr, weil du da das ganze Thema biologische Unterschiede, Schwangerschaft und so weiter und so fort hast. Ja. Ich denke, dass jetzt von Organisationsseite natürlich alles, was in Richtung progressive Arbeitszeitgestaltung, Arbeitszeitflexibilisierung, auch die zum Beispiel zur Verfügungstellung eines Betriebskindergartens und so weiter, dass das alles Maßnahmen sind, die Unternehmen noch setzen können. Alles andere ist natürlich auch so ein bisschen so, da kommt so die politische Ebene mit rein. Ja? Also wie gestalte ich auch als Gesetzgeberin eben Arbeitsverhältnisse? Und was ich auch noch ganz wichtig finde, also ich meine, das ist irgendwie eh, das sagen eh alle ständig, aber ich finde es ganz wichtig, dass das Thema Care-Arbeit einfach besser aufgeteilt wird, weil wenn du das ist einfach eine der größten Barrieren, glaube ich, in jedem Arbeitsverhältnis, dass es einfach für viele Organisationen attraktiver ist, einen Mann einzustellen, weil der wird mir wahrscheinlich nicht ausfallen. Wenn ich allerdings dahin komme, gesellschaftlich und eben vielleicht auch rechtlich und vor allem, wobei die rechtliche Situation in Österreich gar nicht so schlecht ist, aber es wird halt nicht gelebt. Ja. Und vor allem aber auch dahin kommen, dass Unternehmen sagen, sie encouragen das ganz aktiv. Also sie sagen auch ganz aktiv, dass Care-Arbeit aufgeteilt werden soll. Dann, glaube ich, bewegen wir uns da in eine Richtung. Und jetzt läuten die Kirchenglocken passend zu diesem Statement der besseren Aufteilung der Erziehungsarbeit.
Sehr schön, das ist ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Dann danke ich dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und genau, ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkasten-Team.